Der Diener gab nach, ging hinauf und bat Levin ins Wartezimmer. Levin hörte durch die Tür, wie der Arzt hustete, herumging, sich wusch und etwas sagte. Vielleicht 3 Minuten waren vergangen. Levin kam es vor, als sei über eine Stunde vergangen. Er konnte nicht länger warten. »Piotr Dmitritsch! Piotr Dmitritsch!« sagte er mit flehentlicher Stimme durch die offene Tür. »Um Gottes Willen verzeihen Sie mir, empfangen Sie mich so, wie Sie sind. Seit 2 Stunden schon.« »Gleich, gleich«, erwiderte eine Stimme, und Levin hörte erstaunt, dass der Arzt das lächelnd sagte. »Nur für einen Moment, gleich.« Es vergingen noch 2 Minuten, während der Arzt die Stiefel anzog, und noch 2 Minuten, während der Arzt den Rock anzog und sich kämmte. »Piotr Dmitritsch«, wollte Levin mit kläglicher Stimme erneut anheben, aber da kam der Arzt angekleidet und gekämmt. »Gewissenlos, diese Leute«, dachte Levin, »sich zu kämmen, während wir fast umkommen.« »Guten Morgen.« Der Arzt reichte ihm die Hand und schien ihn zu hänseln mit seiner Ruhe. »Nur keine Eile, was kann ich tun?« Bemüht, so ausführlich wie möglich zu sein, schilderte Levin in allen überflüssigen Einzelheiten den Zustand seiner Frau. Dabei unterbrach er alle Augenblicke seiner Schilderung mit der Bitte, der Arzt möge sofort mit ihm fahren. »Bloß keine Eile, wissen Sie, ich werde ja wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Aber ich habe es versprochen und werde bestimmt auch kommen. Aber es drängt nicht. Setzen Sie sich doch bitte. Darf ich Ihnen Kaffee anbieten?« Levin schaute ihn an und sein Blick fragte, ob er sich über ihn lustig mache. Aber der Arzt dachte nicht daran. »Ich weiß ja, ich weiß«, sagte der Arzt lächelnd, »ich habe selbst Familie, doch wir Männer bieten in diesen Momenten ein höchst klägliches Bild. Ich habe eine Patientin, deren Mann dabei immer in den Pferdestall flüchtet.« »Aber was meinen Sie, Piotr Dmitritsch? Meinen Sie, es könnte gut gehen?« »Alles spricht für einen guten Ausgang. Sie kommen also gleich.« Levin sah mit Ingrimm zu dem Diener, der den Kaffee hereinbrachte. »In einem Stündchen.« »Nein, um Gottes Willen! Dann lassen Sie mich zumindest meinen Kaffee trinken.« Der Arzt nahm sich den Kaffee vor. Beide schwiegen. »Wirklich, die Türken werden ja feste geschlagen. Haben Sie die gestrige Depesche gelesen?« sagte der Arzt und kaute an seinem Brötchen. »Nein, ich kann nicht mehr.« Levin sprang auf. »Sie werden in einer Viertelstunde bei uns sein?« »In einer halben.« »Ehrenwort.« Als Levin nach Hause kam, war gerade auch die Fürstin angekommen, und vor der Schlafzimmertür trafen sie zusammen. Die Fürstin hatte Tränen in den Augen, ihre Hände zitterten. Wie sie Levin erblickte, umarmte sie ihn und begann zu weinen.
»Nun, was ist, liebste Lisaweta Petrovna?« Sie fasste die mit strahlendem und besorgtem Gesicht ihnen entgegenkommende Lisaweta Petrovna bei der Hand.
»Es geht gut«, sagte sie. »Bringen Sie sie dazu, sich hinzulegen, da hat sie es leichter.« Von dem Moment an, als Levin aufgewacht war und begriff, was los war, hatte er sich darauf eingestellt, dass er, ohne nachzusinnen und ohne vorauszuschauen, die eigenen Gedanken und Gefühle unter Verschluss haltend, unbeirrbar, ohne seine Frau zu verstimmen, vielmehr sie beruhigend und in ihrem Mut unterstützend, ertragen würde, was ihm bevorstand. Ohne sich einen Gedanken zu gestatten, was käme, wie es zu Ende ginge, und ausgehend von seinen Erkundigungen, wie lange es gewöhnlich dauert, hatte sich Levin innerlich darauf eingestellt, vielleicht 5 Stunden dulden und sein Herz in die Hand nehmen zu müssen. Und das schien ihm, wäre möglich. Doch als er vom Arzt zurückkehrte und erneut ihre Leiden sah, wiederholte er häufiger und häufiger, »Herr, vergib und hilf«, seufzte und hob den Kopf gen Himmel. Und er bekam Angst, dass er nicht durchhielte, in Tränen ausbräche oder davonliefe. So sehr peinigte es ihn. Vergangen war jedoch erst 1 Stunde. Aber nach dieser Stunde verging noch 1 Stunde, vergingen noch 2, noch 3. Alle 5 Stunden, die er seiner Geduld als fernsten Zeitpunkt gesetzt hatte, und der Zustand war noch der gleiche. Und er duldete weiter, denn nichts anderes konnte er tun als dulden. Dabei dachte er jeden Moment, seine Geduld sei endgültig an ihre Grenzen gelangt und gleich werde es ihm das Herz zerreißen vor Mitgefühl. Aber es vergingen noch mehr Minuten, Stunden und noch mehr Stunden. Und sein Leiden und sein Entsetzen wuchsen und spannten sich noch mehr. Alle gewöhnlichen Lebensumstände, ohne die man sich gar nichts vorstellen kann, existierten nicht mehr für Levin. Er verlor das Zeitgefühl. Minuten, Jene Minuten, wenn sie ihn zu sich rief und er sie bei der verschwitzten, bald mit ungewöhnlicher Kraft sich zusammenpressenden, bald ihn wegstoßenden Hand hielt, erschienen ihm bald als Stunden, Stunden erschienen ihm bald als Minuten. Er war verwundert, als Lisaweta Petrowna ihn bat, hinter dem Paravent eine Kerze anzuzünden, und er erfuhr, dass es schon 5 Uhr abends war. Wäre ihm gesagt worden, es sei jetzt erst 10 Uhr morgens, wäre er ebenso wenig verwundert gewesen. Wo er in dieser Zeit gewesen war, wusste er ebenso wenig, wie wann was gewesen war. Er sah ihr glühendes, bald fassungsloses und leidendes, bald lächelndes und ihn beruhigendes Gesicht. Er sah auch die Fürstin, rot im Gesicht, angespannt, die grauen Ringellöckchen in Auflösung, wie sie die Tränen heftig hinunterschluckte und sich auf die Lippen biss, sah auch Dolly, auch den Arzt, der dicke Papirossi rauchte, auch Lisaweta Petrowna mit ihrem festen, entschiedenen und beruhigenden Gesicht und auch den alten Fürsten, wie er durch den Saal wanderte, mit finsterem Gesicht. Aber wie sie kamen und gingen und wo sie waren, wusste er nicht. Die Fürstin war bald mit dem Arzt im Schlafzimmer, bald im Kabinett, wo auf einmal ein Tisch gedeckt war. Bald war nicht sie es, sondern Dolly. Dann erinnerte sich Levin, dass er mehrfach irgendwo hingeschickt worden war. Einmal wurde er geschickt, einen Tisch und ein Sofa woanders hinzutragen. Er tat es voll Eifer, dachte, es müsse für sie sein, um dann zu erfahren, dass er sich selbst das Nachtlager gerichtet hatte. Dann wurde er zum Arzt ins Kabinett geschickt, um etwas zu fragen. Der Arzt antwortete und fing an, über die Wirren in der Duma zu reden. Dann wurde er geschickt, aus dem Schlafzimmer der Fürstin eine Ikone mit vergoldeter Silberverkleidung zu holen. Und mit der alten Zofe der Fürstin stieg er auf ein Schränkchen und zerschlug beim Herunterholen das Ikonenlämpchen, und die Zofe der Fürstin beruhigte ihn seiner Frau wegen und des Lämpchens wegen. Und er brachte die Ikone und stellte sie an Kittys Kopfende, steckte sie sorgfältig hinter die Kissen. Aber wo, wann und wozu das alles geschah, wusste er nicht. Er begriff auch nicht, weshalb die Fürstin seine Hand nahm, ihn mitleidig ansah und bat, sich zu beruhigen. Und Dolly auf ihn einredete, er solle etwas essen, und ihn aus dem Zimmer führte. Und sogar der Arzt ihn ernst und mit Teilnahme anschaute und ihm Tropfen anbot. Er wusste und fühlte lediglich, dass das, was sich vollzog, dem glich, was sich im vorigen Jahr im Gasthaus der Gouvernementsstadt auf dem Totenlager von Bruder Nikolai vollzogen hatte. Aber das war Kummer gewesen. Dies war Freude. Jener Kummer und diese Freude waren gleichermaßen außerhalb der gewöhnlichen Lebensumstände, waren in diesem gewöhnlichen Leben wie Öffnungen, durch die etwas Höheres sichtbar wurde. Gleichermaßen bedrückend und qualvoll rückte näher, was sich vollzog, und gleichermaßen unfassbar hob sich die Seele beim Schauen dieses Höheren auf eine Höhe, die sie nie zuvor gekannt hatte und wohin der Verstand ihr nicht mehr folgen konnte. »Herr Gott, vergib und hilf«, sagte er sich ein ums andere Mal, und hatte trotz seiner so langen und wie ihm schien vollständigen Entfremdung das Gefühl, dass er sich ebenso vertrauensvoll und schlicht an Gott wandte wie während seiner Kindheit und ersten Jugend. Diese ganze Zeit beherrschten ihn 2 unterschiedliche Stimmungen. Die eine in ihrer Abwesenheit, mit dem Arzt, der eine dicke Papirossa nach der anderen rauchte und diese am Rand des vollen Aschenbechers ausdrückte, mit Dolly und dem Fürsten, wo über das Diner, über Politik und über Maria Petrownas Krankheit gesprochen wurde und wo Levin momentweise völlig vergessen konnte, was vor sich ging und sich vorkam, wie plötzlich erwacht, und die andere Stimmung in ihrer Anwesenheit, am Kopfende ihres Bettes, wo es ihm das Herz zerreißen wollte vor Mitleiden und doch nicht zerriss und er unablässig zu Gott betete. Und jedes Mal, wenn ein aus dem Schlafzimmer herübertönender Schrei ihn aus einem Moment des Vergessens holte, erlag er demselben sonderbaren Irrtum, der ihn schon im ersten Moment befallen hatte. Jedes Mal, wenn er einen Schrei hörte, sprang er auf und rannte, um sich zu rechtfertigen. Unterwegs fiel ihm ein, dass er nicht schuld war und wollte beschützen, wollte helfen. Doch wenn er auf sie blickte, sah er wieder, dass er nicht helfen konnte, und geriet in Entsetzen und sagte sich, »Herr, vergib und hilf!« Und je mehr Zeit verging, desto stärker wurden beide Stimmungen, desto ruhiger wurde er in ihrer Abwesenheit, vergaß sie ganz, und desto qualvoller wurden ihm ihre Leiden sowie das Gefühl der Hilflosigkeit bei ihrem Anblick. Er sprang oft auf, wollte davonlaufen und lief doch wieder zu ihr. Manchmal, wenn sie ihn wieder und wieder herbeirief, klagte er sie an, aber wenn er ihr ergebenes, lächelndes Gesicht sah und sie sagen hörte, »Ich habe dich zermürbt«, klagte er Gott an, aber wenn ihm Gott einfiel, bat er ihn sogleich um Vergebung und Erbarmen. 15. Er wusste nicht, war es früh, war es spät. Alle Kerzen waren bereits am Ausbrennen. Dolly war soeben im Kabinett gewesen und hatte dem Arzt angeboten, sich hinzulegen. Levin saß und hörte der Erzählung des Arztes über einen Scharlatan zu, einen Magnetiseur, und schaute auf die Asche seiner Papyrosse. Es war ein Moment der Erholung, und Levin hatte alles vergessen. Völlig vergessen hatte er, was gerade vor sich ging. Er lauschte der Erzählung des Arztes und verstand sie. Plötzlich ertönte ein Schrei, der mit nichts zu vergleichen war. Der Schrei war so grauenhaft, dass Levin nicht einmal aufsprang, sondern ohne Luft zu holen erschrocken und fragend den Arzt ansah. Der Arzt neigte den Kopf zur Seite, horchte und lächelte beifällig. Alles war so ungewöhnlich, dass Levin nichts mehr bestürzte. »Sicher muss es so sein«, überlegte er und blieb sitzen. »Wessen Schrei war das?« Er sprang auf, rannte auf Zehenspitzen ins Schlafzimmer, ging um Lisaweta Petrovna und die Fürstin herum und stellte sich an seinen Platz am Kopfende. Der Schrei war verstummt, doch etwas hatte sich nun verändert. Was sah und verstand er nicht und wollte er nicht sehen und verstehen, aber er sah es an Lisaweta Petrovnas Gesicht. Lisaweta Petrovnas Gesicht war streng und bleich und noch genauso entschieden, obgleich ihr Kiefer ein wenig zitterte und ihre Augen unverwandt auf Kitty gerichtet waren. Kittys glühendes, zerquältes Gesicht mit der am verschwitzten Gesicht klebenden Haarlocke war zu ihm gewandt und suchte seinen Blick. Ihre hoch erhobenen Hände baten um seine Hände. Sie ergriff mit ihren verschwitzten Händen seine kalten Hände, drückte sie an ihr Gesicht. »Geh nicht fort. Geh nicht fort. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst«, stieß sie rascher vor. »Mama, nehmen Sie mir die Ohrringe ab. Sie stören mich. Du hast keine Angst? Bald. Bald. Lisaweta Petrovna.« Sie redete rasch, ganz rasch, und wollte lächeln. Doch plötzlich verzerrte sich ihr Gesicht. Sie stieß ihn von sich. »Nein, das ist furchtbar. Ich sterbe. Ich sterbe. Geh weg. Geh weg«, schrie sie, und wieder ertönte dieser mit nichts zu vergleichende Schrei. Levin griff sich an den Kopf und rannte aus dem Zimmer. Schon gut, alles in Ordnung«, sagte Dolly ihm hinterdrein. Aber was sie auch reden mochten, er wusste, dass jetzt alles verloren war. Den Kopf an den Türsturz gelehnt, stand er im Nebenzimmer und hörte, was er noch nie gehört hatte, ein Kreischen, ein Brüllen, und er wusste, da schrie, was früher Kitty gewesen war. Das Kind wollte er längst nicht mehr. Er hasste dieses Kind jetzt. Er wollte jetzt nicht einmal mehr, dass sie lebte. Er wollte nur, dass diese furchtbaren Leiden aufhörten. »Doktor, was ist das nur? Was ist das? Mein Gott!« sagte er und griff nach der Hand des hereinkommenden Arztes. »Es geht zu Ende«, sagte der Arzt. Und das Gesicht des Arztes war so ernst, als er das sagte, dass Levin »es geht zu Ende« verstand in dem Sinne, sie stirbt. Außer sich rannte er ins Schlafzimmer. Das Erste, was er erblickte, war Lisaweta Petrovnas Gesicht. Es war noch finsterer und strenger. Kitty hatte kein Gesicht. Dort, wo es früher gewesen war, war etwas Grauenhaftes, sowohl der Anspannung wie den Lauten nach, die von dort kamen. Er drückte den Kopf aufs Holz des Bettes, er spürte, dass sein Herz zerriss. Der furchtbare Schrei verstummte nicht, er wurde noch furchtbarer. Und als er gleichsam die äußerste Grenze des Furchtbaren erreicht hatte, wurde es still. Levin traute seinen Ohren nicht, aber zu zweifeln war unmöglich. Der Schrei war verstummt. Zu hören waren stille, geschäftige Bewegungen, ein Rascheln, hastige Atemzüge, und ihre stockende, lebendige und liebevolle, glückliche Stimme sprach still: »Es ist zu Ende.« Er hob den Kopf. Die Arme kraftlos auf der Decke, ungewöhnlich schön und still, schaute sie ihn schweigend an und wollte und konnte nicht lächeln. Und plötzlich fühlte sich Levin aus der geheimnisvollen und furchtbaren, unirdischen Welt, in der er diese 22 Stunden gelebt hatte, schlagartig versetzt in die frühere, gewöhnliche Welt, die nun aber in derart neuem Glückslicht erstrahlte, dass er es nicht ertrug. Die gespannten Saiten rissen. Schluchzen und Freudentränen, die er nicht vorhergesehen hatte, stiegen mit solcher Macht in ihm auf und ließen seinen ganzen Leib derart zucken, dass sie ihn lange am Sprechen hinderten. Vor dem Bett auf Knien liegend, hielt er vor den Lippen die Hand seiner Frau und küsste sie. Und diese Hand erwiderte seine Küsse mit einer schwachen Bewegung der Finger. Und dort, am Fußende des Bettes, in Lisaweta Petrownas geschickten Händen, zuckte derweil, wie das Flämmchen über einer Leuchte, das Leben eines Menschenwesens, das es nie zuvor gegeben hatte und das genauso mit dem gleichen Recht und der gleichen Bedeutung für sich selbst leben würde und seinesgleichen in die Welt setzen. »Es lebt, es lebt. Dazu ein Junge, keine Sorge«, hörte Lewin die Stimme Lisaweta Petrownas, die mit zitternder Hand dem Kind auf den Rücken klatschte.
»Mama, ist das wahr?«
sagte Kittys Stimme. Nur das Schluchzen der Fürstin antwortete ihr. Und inmitten des Schweigens, wie eine unbezweifelbare Antwort auf die Frage der Mutter, war eine Stimme zu hören, eine ganz andere als die verhalten sprechenden Stimmen im Raum. Es war der kühne, dreiste, sich um nichts scherende Schrei des von irgendwoher gekommenen neuen Menschenwesens. Zuvor, wenn Lewin gesagt worden wäre, Kitty sei gestorben und er sei mit ihr gestorben, ihre Kinder seien Engel und vor ihnen stehe Gott, er hätte sich nicht gewundert. Nun jedoch, zurückgekehrt in die Welt der Wirklichkeit, musste er große gedankliche Anstrengungen unternehmen, um zu begreifen, dass sie lebte und gesund war und dass dieses so verzweifelt quäkende Wesen sein Sohn war. Kitty lebte, die Leiden waren zu Ende. Und er war unaussprechlich glücklich. Das begriff er. Und das machte ihn auch überglücklich. Aber das Kind? Woher, wieso? Wer war es? Er konnte es überhaupt nicht begreifen, konnte sich nicht gewöhnen an diesen Gedanken. Es dünkte ihm wie des Guten zu viel, ein Überfluss, an den er sich lange nicht gewöhnen konnte. 16. Gegen 10 Uhr saßen der alte Fürst Sergei Iwanowitsch und Stepan Arkadjewitsch bei Lewin, sprachen über die Wöchnerin und unterhielten sich dann über andere Gegenstände. Lewin hörte ihnen zu. Und unwillkürlich kam ihm bei diesen Gesprächen das Vergangene in den Sinn, was gewesen war bis heute Morgen. Und auch er selbst kam ihm in den Sinn, wie er tags davor noch gewesen war. Als wären seither 100 Jahre vergangen. Er fühlte sich auf einer unerreichbaren Höhe, von der er herabzusteigen suchte, um diejenigen nicht zu kränken, mit denen er sprach. Er sprach und dachte unablässig an seine Frau, an Einzelheiten ihres jetzigen Befindens und an den Sohn, an dessen Existenz er sich in Gedanken zu gewöhnen suchte. Die weibliche Welt, die für ihn, seitdem er verheiratet war, eine neue, vorher unbekannte Bedeutung gewonnen hatte, stand nach seinen Begriffen nun so hoch, dass seine Vorstellungskraft sie gar nicht mehr fassen konnte. Er hörte dem Gespräch über das gestrige Diner im Club zu und dachte, was sie jetzt wohl tut, ist sie eingeschlafen? Wie fühlt sie sich? Was denkt sie? Ob Sohn Dmitri schreit? Und mitten im Gespräch, mitten im Satz sprang er auf und verließ das Zimmer. »Lass mir ausrichten, ob man zu ihr kann«, sagte der Fürst. »Gut, sofort«, sagte Lewin und ging unverzüglich zu ihr. Sie schlief nicht, sondern redete still mit ihrer Mutter, machte Pläne für die kommende Taufe. Gewaschen und gekämmt in einem Schmucken mit etwas blauem besetzten Häubchen, die Arme über der Bettdecke, lag sie auf dem Rücken, und als ihr Blick den seinen traf, zog ihr Blick ihn zu sich her. Ohnehin Licht wurde ihr Blick noch lichter, je näher er kam. Auf ihrem Gesicht lag jene Verwandlung von Irdischem zu Überirdischem, wie sie auch auf dem Gesicht Verstorbener liegt. Dort aber ist es Abschied, hier war es Ankunft. Eine Erregung jener gleich, wie er sie im Augenblick der Geburt empfunden hatte, griff ihm erneut ans Herz. Sie nahm seine Hand und fragte, ob er geschlafen habe. Er konnte nicht antworten und wandte sich ab, seiner Schwäche gewärtig. »Ich dagegen habe geschlummert, Kostja«, sagte sie zu ihm. und fühle mich jetzt so wohl.« Sie schaute ihn an, doch plötzlich veränderte sich ihre Miene. »Geben Sie es mir«, sagte sie, denn sie hatte das Kind greinen gehört. »Geben Sie es mir, Lisaweta Petrowna, und er kann es auch anschauen.« »Eben, soll der Papa es anschauen«, meinte Lisaweta Petrowna. Sie hob etwas Rotes, Sonderbares und Zuckendes hoch und brachte es. »Aber warten Sie, erst wollen wir uns zurechtmachen.« Und Lisaweta Petrowna legte dieses Zuckende und Rote aufs Bett, wickelte das Kind aus und wickelte es ein, hob es mit einem Finger hoch und drehte es um und bestreute es mit etwas. Beim Blick auf dieses winzige, klägliche Wesen unternahm Levin vergebliche Anstrengungen, in seinem Herzen irgendwelche Anzeichen eines väterlichen Gefühls dafür zu finden. Er empfand es nur als abscheulich. Doch als es entblößt wurde und zierliche, dünne Händchen auftauchten und Füßchen, safranrot, mit Zehchen, sogar einem großen Zeh, der sich unterschied von den anderen, und als er sah, wie Lisaweta Petrowna, als wären es weiche Sprungfederchen, diese ausgestreckten Ärmchen anpresste, sie in die Leinenhülle einsperrte, befiel ihn ein solches Mitleid mit diesem Wesen und eine solche Furcht, sie könnte es beschädigen, dass er ihre Hand festhielt. Lisaweta Petrowna lachte. »Keine Angst, keine Angst!« Als das Kind zurechtgemacht und in eine feste Puppe verwandelt war, wiegte Lisaweta Petrowna es hin und her, wie aus Stolz auf ihre Arbeit, und trat zurück, damit Levin seinen Sohn in seiner ganzen Schönheit sehen könne. Kitty wandte kein Auge ab, schielte ebenfalls her. »Geben Sie es mir«, sagte sie und wollte sich sogar aufrichten. »Nicht doch, Katerina Alexandrowna, Sie dürfen keine solchen Bewegungen machen. Warten Sie, ich reiche es Ihnen. Zeigen wir noch dem Herrn Papa, was wir für ein Prachtkerl sind.« Und Lisaweta Petrowna hob zu Levin mit der einen Hand, die andere stützte nur mit den Fingern den schwankenden Hinterkopf, dieses sonderbare, schwankende und seinen Kopf hinterm Rand der Windel versteckende rote Wesen. Aber es hatte auch eine Nase, Schielaugen und schmatzende Lippen. »Ein wundervolles Kind«, sagte Lisaweta Petrowna. Levin seufzte bekümmert. Dieses wundervolle Kind flößte ihm nichts als Abscheu und Mitleid ein. Dies war überhaupt nicht das Gefühl, das er erwartet hatte. Er wandte sich ab, während Lisaweta Petrowna es an der noch ungewohnten Brust anlegte. Ein Lachen ließ ihn plötzlich den Kopf heben. Kitty hatte zu lachen begonnen, das Kind hatte die Brust angenommen. »Genug, genug«, sagte Lisaweta Petrowna, aber Kitty ließ es nicht los. Es schlief in ihren Armen ein.
»Nur schau mal«,
sagte Kitty und drehte das Kind so zu ihm hin, dass er es sehen konnte. Das Greisengesichtchen wurde auf einmal noch runzliger, und das Kind nieste. Lächelnd und mit Mühe Tränen der Rührung zurückhaltend, küsste Levin seine Frau und ging aus dem dunklen Zimmer. Was er empfand für dieses kleine Wesen, war überhaupt nicht das, was er erwartet hatte. Nichts Heiteres und Freudiges war an diesem Gefühl. Im Gegenteil, da war eine neue, quälende Furcht, das Bewusstsein einer neuen Verwundbarkeit. Und dieses Bewusstsein war in der ersten Zeit so qualvoll, die Furcht, dass dieses hilflose Wesen auch ja nicht leiden müsse, war so stark, dass er deswegen auch das sonderbare Gefühl sinnloser Freude und sogar von Stolz nicht bemerkte, das er empfunden hatte, als das Kind nieste.
Who wants to catch an ass whipping? Y'all don't put that shit to rest. The clock's ticking. Who wants to catch an ass whipping?
I've got material planned. I didn't say it's a fucking quest. I said if you wanted to hear it, I'd stay. This is fucking, I'm not a jukebox. I'm not a jukebox.
Underground.
Who wants to catch an ass whipping?
Material plan. I didn't say it'd take fucking request. I said if you wanted to hear it, I'd stay. This is fucking, I'm not a jukebox.
Not only
visiting New York and L.A. and Montreal. No, I was in Moscow. Yes, my management and me, we went to Moscow to meet the Communist Young Youth Organization to talk about serious possibilities to tour the Soviet Union in 1986. Wow. I hope it will happen. And through positive thinking, I really think we will tour the Soviet Union. Anyways, I brought a present for the Soviet Union, and I was standing in front of everybody and I was saying, this song I wrote especially for the world peace movement concerning the friendship with the Soviet Union. It's called Russian Reggae! Russian Reggae! Tamara and Tatiana, Olga and Marina, Nina and Natasha, Iska and Anastasia. Those Russian girls are dancing queens. You hide far out in Russian jeans. They look so sweet, they talk to me. You hide and twist to Russian beat. In Moscow they go out at night. You hey, alright tonight. The celebrations, the atomic war will never.
day sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You're searching for a better bitch and you ain't met her yet.
Hey yo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, we gotta jack off. It's me and Carol G, we let the racks tour. Don't run up on us cause they letting the max off.
Pero si le ponen
Jatamar. Hause und der Neune kalten Brause. Und da kam Herr Wixmann unter meinem Wasser. Hernach war das toll. Ihm tropfte ab der Schweiß. Er sagte, mir ist heiß, ich bin heiß. Ach, warum sind denn mich alle so heiß? Ja, ist es denn ein Wunder? Dann kam mein Boyfriend unter unsere kalte Brause. Tach, Herr Wixmann, wie man weiß. Wasser, denn ich schwitze auf der Ritze. Er sagte, mir ist heiß, ich bin heiß. Ach, warum sind denn nicht alle so heiß? Ja, ist es denn ein Wunder?
Ich hör dich auf. be anything in the world that flew. I would be a bat and come swooping after you. And if the last time you were here things were a bit askew, well, you know what happens after dark. When rattlesnakes lose their skins and their hearts, and all the missionaries lose their bark, oh, all the trees are calling after you, and all the venom snipers after you. Are all the mountains bolder after you? If I could be any one of the things in this world that bite, instead of a dentured ocelot on a leash, I'd rather be a kite and be tied to the end of your string and flying in the air, babe, at night. 'Cause you know what they say about honey bears. When you shave off all their baby hair, you have a hairy-minded pink bear. And all the bells are rolling out for you, and stones are all erupting out for you, and all the cheap bloodsuckers are flying after you. Yesterday, Daisy, May, and Biff were grooving on the street, and just like in a movie, her hands became her feet. Her belly button was her mouth, which meant she tasted what she'd speak. Woo! But the funny thing is what happened to her nose. Ooh, it grew until it reached all of her toes. Ooh, now when people say her feet smell, they mean her nose. And curtains layers with diamonds dear for you, and all the Roman noblemen for you, and kingdoms, Christian soldiers dear for you, and melting ice cap mountaintops for you. Silver robes for you, and bats that will the kiss turn prince for you. Swoop, swoop, oh baby, rock, rock. Swoop, swoop.
Patapoi? Patapoi? Radio Patapoi.
Very nice. You say it beautifully. Can we use it as a sample?
Of course, of course. Only if it gets remixed into something. Patapoi.
Yeah, that's a good demand.
Oh, cool.
And but, yeah, so, well, we are doing a good thing here.
Oh, thanks, thanks.
I think more people should be more creative with bicycles.
I agree, there's a lot of them.
And there should be more appreciation of human power.
I agree. Very efficient.
If the enemy dares to employ gas, they will find our army more than ready to match their strength with the latest weapons and plenty of them, such as this 25-shell battery. Or the most destructive landmines which the inventive genius of chemical warfare experts have yet devised. A phosphorus shell. Conditioned and equipped for any emergency, however grim, our men will carry on dauntlessly to the end, to inevitable victory against the authors of evil.
toprakta kavradı. Tohumların arasında bu toprakta kavradı. Tohumların arasında yeşilinde tarlaların başakları. Yıllar geçse de arada kopar gelir yırmaklarda. Yıllar geçse de arada kopar gelir yırmaklarda. Kışır yine kurşunlanan
into your world of blue and grey. In this crusade of persuasion, your love will be my prey, will be my prey. Be my prey. Will be my prey.
tracking you, I'm haunting you, I'm haunting you.